Hallo, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Heute geht es ein weiteres Mal vor allem um die Biene. Ihr werdet euch vielleicht als dauerhafter Hörer dieses Podcasts wundern, warum gerade Bienen so oft Thema sind bei der jetzt 10. Folge, ich glaube zum 3. Mal. Das lässt sich ganz leicht erklären. Es gibt eine kleine Kooperation mit einer Dresdner Bienenschutzorganisation namens BIGIDA. Bienen gegen das Insektensterben durch Ackergift. Und in Kooperation mit dieser Organisation sind bis jetzt 2 und heute dann die 3. Folge entstanden, die sich ganz konkret um das Thema Bienen dreht. Heute als Interviewgast habe ich die Pressesprecherin des Vereines Mellifera e.V., die Frau Vanja Dreher, die uns einiges über die Biene, die natürliche Haltung der Biene und so weiter und was der Verein sonst noch so alles Interessantes bietet, sagen wird. Ich wünsche viel Spaß beim Interview und das ein oder andere Interessante zum Mitnehmen. So, da haben wir jetzt die Frau Vanja Dreher von Mellifera e.V. Hallo Frau Vanja Dreher.
Hallo zusammen.
Ja, erstmal, der Name Mellifera klingt schön im Ohr, hat aber bestimmt eine tiefere Bedeutung. Was steckt denn da dahinter?
Ja, Apis mellifera heißt übersetzt die Honigtragende und ist eben der zoologische Name für die westliche Honigbiene. Und daraus leitet sich auch unser Vereinsname Mellifera e.V. ab. Und ja, weil auch bei uns die Honigbiene im Zentrum steht. Allerdings nicht nur, weil uns ist nicht nur die Honigbiene wichtig, sondern der Schutz aller Bienen, bestäubender Insekten und auch ihrer Lebensräume.
Okay, genau. Aber Sie haben einen klaren Fokus auf die Honigbiene und beachten natürlich die anderen Sachen, hängen natürlich zusammen. Insofern ist dann Mellifera der tragende Name.
Genau.
Und Sie persönlich sind Pressesprecherin bei Mellifera?
Genau, ich bin dort für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig und bin gern das Sprachrohr, genau.
Okay, genau, da haben wir einige Fragen an Sie. Ich würde gleich mal einsteigen mit einem relativ großen Thema, was, weiß ich, vielleicht vielen Leuten gar nicht so bewusst ist. Also wie ich es in den Gesprächen immer mal mitkriege, denken, also haben manche Leute nicht drüber nachdenken, ganz oft dieses Gefühl, es gibt so die Wildbienen, die leben wild. Und dann gibt es die Honighausbiene, das ist natürlich ein Haustier. Ist auch ein Haustier, stimmt ja, aber es gibt natürlich auch eine, das nennt sich dann wesensgemäße Bienenhaltung. Also man tut jetzt ja nicht einfach nur in Kasten sperren und dann ist schon gut, sondern man muss da schon auch darauf achten, dass es dem Wesen entspricht. Großes Thema, was steckt denn da dahinter?
Genau, also die wesensgemäße Bienenhaltung, das ist ein Begriff, den wir in den letzten Jahrzehnten schon geprägt haben und eben der sich an den natürlichen Bedürfnissen des Bienenvolks orientiert. Das heißt, Arbeiterinnen, Drohnen, die Königinnen und eben auch zusammen mit den Barden, die bilden für uns einen großen, wunderbaren Organismus, den nennen wir den Bienen. Und eben diesen gilt es zu achten. Und darauf bauen sich eben auch die, ja, unsere Art der Bienenhaltung oder die Bienenhaltung, die wir uns wünschen, auf. Genau.
Sie sagen gerade, Sie sehen das Volk dann als ein Organismus, also methodisch quasi von seinem Verhalten, von. Also man kann das Volk wirklich auch als ein Lebewesen betrachten, natürlich jetzt nicht biologisch, aber von dem, wie es agiert, oder wie darf man sich das verstehen?
Genau, also dass jeder Teil wichtig ist. Also dass die Arbeiterinnen ihre Funktion haben, aber auch die Drohnen, die oft in der konventionellen Imkerei eher nicht so gern gesehen werden, und die Königin. Also wir sagen, das ist ein Zusammenspiel und jeder Teil ist wichtig, auch die Samen. Und wir nehmen das ernst, dass es sie gibt und auch ihre Funktionen ernst, genau.
Okay, das heißt, es ist dann weniger auf Honigertrag aus, sondern mehr auf, dass die Bienen, dass ihnen gut geht, dass sie sich weiter fortpflanzen.
Genau, also man muss ganz klar sagen, wie Sie auch schon angesprochen haben, Imkern ist von Menschen geschaffene Kulturform. Also das darf man nicht vergessen. Die Bienen werden gehalten, um Honig und andere Produkte zu bekommen. In der konventionellen Imkerei ist es so, dass die Arbeiten üblicherweise so angelegt sind, dass der Honigertrag möglichst hoch ist und eben auch das Handling für den Imker einfach ist. Das steht oft halt im Widerspruch zu diesen natürlichen Verhaltensweisen der Bienen. Also das, was sie üblicherweise machen, um sich fortzupflanzen und so weiter, ist nicht unbedingt für den Imker immer von Vorteil, wenn er möglichst viel Honig ernten möchte oder eben schnell durch seine Völker durchkommen möchte, sage ich jetzt mal. Genau. Und wir zeigen eben auch auf, dass eine Bienenhaltung auch mit Rücksicht auf die Bedürfnisse der Bienen möglich ist. Und eben man trotzdem Honig, wenn auch nicht so viel natürlich, für sich und seine Bienen bekommt. Genau. Vielleicht kann ich da gleich noch so ein paar Kernelemente ansprechen.
Ja, gerne.
Ja? Also, es gibt so ein paar Hauptsäulen, wo wir sagen, das ist uns besonders wichtig bei der wesensgemäßen Bienenhaltung. Das ist zum einen die Wahrung des Brutnestes als Gesamtes, der Naturwabenbau und eben die Vermehrung über den Schwarmtrieb. Zur Erläuterung, bei uns darf sich zum Beispiel die Königin im Stock frei bewegen und dort ihre Eier ablegen, wo sie es so richtig hält. Also es gibt keine Absperrgitter oder Ähnliches. Und die Arbeiterinnen bauen ihre Waben selbst. Also es werden keine Mittelwände mit vorgeformten Waben reingehängt, sondern die Bienen entscheiden selbst, wo welche Quelle entsteht. Es ist ganz erstaunlich, was für Wunderwerke da rauskommen und wie gut die Bienen das doch machen können. Auch wenn bei uns eben keine künstliche Vogelkönigin eingesetzt, also in der konventionellen Imkerei ist es üblich, dass die alle 2 Jahre ersetzt werden, sondern bei uns erfolgt die Vermehrung ausschließlich über den natürlichen Schwarmtrieb. Das heißt, wenn die Bienen in Schwarmstimmung sind, fangen wir entweder den Schwarm, der abgeht, ein mit der jungen, mit der alten Königin oder beim Nachschwarm mit den jungen Königin. Oder wenn sie in Schwarmstimmung sind, nehmen wir den Schwarm vorweg. Da braucht man sehr viel Erfahrung und auch Kenntnisse dafür. Und uns haben eben die Beobachtung einfach gelehrt und unser Umgang mit Bienen, dass diese Bienen oder diese Bienen, dieser Superorganismus, der gut weiß, was er macht und eigentlich viel schlauer ist als wir Menschen, die wir noch gar nicht so lange auf der Erde leben und noch gar nicht so lange, auch wenn es Jahrtausende sind, mit Bienen beschäftigen. Aber die Bienen gibt es schon viel länger, die jetzt sind seit der Dinosaurier, die wissen viel besser, was das ist.
Genau, und die haben sich ja vor allem auch sehr viel Zeit lassen können, sich anzupassen an eine natürliche Lebensweise.
Genau.
Wie sind das, also wenn ich jetzt eine Analogie zum Mensch ziehe, wir sind auch in der Natur, eigentlich für die Natur gemacht, zu nah an der Autobahn wohnen ist nicht wesensgemäß für den Menschen und erzeugt natürlich Stress und auch in dem Fall psychische, teilweise auch körperliche Folgeschäden. Wie ist das dann beobachtbar bei Bienen auch, dass, also wenn sie, sag mal, sehr weit weg vom Wesensgemäßen gehalten werden, dass das dann auch einfach, naja, so ein Folgeschaden nimmt?
Also es ist so, dass sich da das schwer sagen lässt. Wir sagen, man merkt es am Endprodukt. Also wir sagen, unser Honig schmeckt anders und wir haben einfach diesen Respekt vor diesen Tieren. Wir können keine Bienen befragen, sie können nicht mit uns sprechen. Es ist von dem her schwierig, das in der Konstellation zu bringen, aber wir sind einfach davon überzeugt, dass das bei jedem Lebewesen so ist. Je besser, je besser man lebt, desto besser geht es einem auch. Genau.
Ja. Wenn man es jetzt mal vergleicht so mit, ich nehme jetzt mal den Hobby-Imker im Schrebergarten, der sich da einen Bienenstock hingestellt hat, so einen klassischen Kasten, wie man eben kennt. Wie weit weg ist denn das vom wesensgemäßen Halten oder ist das schon irgendwo recht nahe dran noch?
Also das muss gar nicht weit weg sein. Also vielen Hobby-Imkern ist es ja auch nicht super wichtig, dass da ganz viel Honig rauskommt aus ihren Bienen, sondern die haben Freude an den Bienen und freuen sich auch über die Bestäubungsleistung, weil das ist ja auch eben eine große Leistung von unseren Bienen, dass sie unsere Kulturpflanzen bestäuben und freuen sich einfach an den Bienen. Und von dem her ist es gar nicht so weit weg. Und in unseren Veranstaltungen, Kursen, Seminaren haben wir ganz viele Hobby-Imker, die auch sagen, ich möchte immer mehr zur wesensgemäßen Bienenhaltung kommen und da sukzessive umstellen. Und also wir haben das Gefühl, dass da ganz viel sich auch in den letzten Jahren bewegt hat. Ja.
Okay, das ist gut. Genau, Sie machen ja einige Aktionen. Was mir besonders gefällt, ist, dass Sie da nicht nur an den Erwachsenen ran sind, sondern auch schon am Nachwuchs, die ja die Welt bestimmen werden irgendwann. Und zwar mit Bienen machen Schule, der Initiative. Kannst du das kurz beschreiben, was da passiert?
Genau. Also Bienen sind wunderbare Pädagogen, das muss man wirklich so sagen. weil wenn sich Kinder und Jugendliche mit den Bienen beschäftigen, dann lernen sie auf ganz spielerische Art nicht nur die Bienen und ihren Universum kennen, sondern eben auch jede Menge über Bienen, über Blüten und Biodiversität. Also dieser Kosmos ist viel größer als nur auf die einzelne Biene bezogen. Und uns ist es enorm wichtig, dass dieses Wissen über unsere Natur und auch über die Zusammenhänge vermittelt wird. Ganz nach dem Motto, was ich kenne, das liebe ich und was ich liebe, das schütze ich. Und daher bilden wir auch im Rahmen der Initiative Bienen machen Schule jährlich Bienenpädagogen aus. Das sind Imker, Lehrer, Erzieher, die eben auch Kinder und Jugendliche begeistern wollen mit Bienen und über Bienen. Genau. Und wir hoffen so einfach auch die Welt ein bisschen ein Stück besser zu machen und ein bisschen die nächste Generation auch dafür zu sensibilisieren, was für ökologische Zusammenhänge es gibt.
Genau. Ja, das erinnert mich an einige Interviews, die ich schon geführt habe, wo sei das jetzt Entomologe, sei es Korallenforscherinnen, Forscher, sei es also ganz verschiedene Leute, habe ich immer wieder mal gefragt, so woher kommt das Interesse? Und tatsächlich erzählen die genau das, was ja dann bei Bienen machen Schule den Kindern wahrscheinlich auch passiert. Also das ist sehr einfach der Kontakt. So, ich saß da im Käfer gespielt und hat mich nicht mehr losgelassen oder war am Meer und habe da irgendwelche komischen Tiere im Wasser gesehen. Und jeweils immer als Kind. Sehen Sie diese Effekte da auch bei Bienen machen Schule, dass halt Kinder einfach eben, wie Sie ja schon ein bisschen angedeutet haben, eine Begeisterung, die vielleicht vorher gar nicht wirklich da war, durch den Kontakt zur Natur, zu Bienen in dem Fall, entwickeln?
Ja, auf jeden Fall. Und uns ist einfach das ist so wichtig, diese Bienen und auch Wildbienen und auch andere Insekten zu schützen. Und wir sagen halt, hey, wir müssen ansetzen bei jedem. Und Kinder und Jugendliche sind unsere Zukunft. Und deswegen sind die uns sehr wichtig. Und auch ist es uns sehr wichtig, dass die lernen schon früh, was heißt es eigentlich, warum brauchen wir Bienen und warum brauchen wir überhaupt Blüten und was machen die eigentlich? Genau.
Okay, und auch die Schönheit, die dahinter steckt, wenn man da mal genauer drauf schaut und nicht nur irgendwas entfernt vorbeisummt.
Auf jeden Fall. Und auch dieses, auch die ganzen, man kann so viel Kreatives auch damit machen. Also es ist wirklich schön, also nicht nur angucken, sondern auch anfassen und auch umsetzen in verschiedensten Fächern. Also das ist wirklich wunderbar. Und wenn man da mehr wissen will, bei uns auf bienen-schule.de, da kann man da durchstöbern und da gibt es ganz viele Tipps und auch wird es auch nochmal genau erläutert.
Und falls hier jetzt gerade zufällig irgendwie interessierte Lehrer zuhört, Kindergärtner vielleicht auch sogar, kann man sich einfach bei Ihnen melden und Interesse bekunden und dann je nachdem, wie es passt. Also,
auf jeden Fall einfach melden, auch Leute, die sich ehrenamtlich engagieren in Bildungseinrichtungen, einfach melden, wir freuen uns über jeden Kontakt. Genau.
Okay, schön. Sie haben noch eine Mühle, und zwar die Versuchsimkerei Fischermühle. Also Lehr- und Versuchsimkerei Fischermühle. Sagt ja, im Namen steckt ja schon so ein bisschen was drin. Was machen Sie denn da? Das passiert okay,
also Mühle ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Die Fischermühle, das ist unser Hauptsitz von Manifera. Das liegt bei Rosenfeld, also im Herzen von Baden-Württemberg. Und die Fischermühle heißt Fischermühle, weil da früher die Familie Fischer jahrelang oder jahrhundertelang eben diese Mühle betrieben hat. Heute ist es so ein, schon ein kleines Zentrum für Firmen und Vereine, die sich eben mit ökologischen Fragen auch auseinandersetzen. Und da haben wir eben unseren Hauptsitz. Mhm. Dort ist auch unsere Imkerei. Die stellt einerseits unseren Honig her, den wir verkaufen, um eben unsere Arbeit auch zu finanzieren. Also ein ganz großer Teil unserer Arbeit wird über Spenden und Mitgliedsbeiträge finanziert, aber eben auch durch den Honigerlös können wir da uns auch ein bisschen finanzieren. Gleichzeitig forschen unsere Imker aber auch, und das ist, glaube ich, das ganz Besondere. Und zwar wird oft daran gearbeitet, dieses Zusammenspiel von Bühne und Mensch möglichst gut gelingen zu lassen. Das war eben der Ausgangspunkt unserer Vereinsarbeit, war auch eigentlich ein Forschungshintergrund, kann man so ein bisschen sagen, dass in den 80er Jahren die aus Asien eingeschleppte Varroa-Milbe eben zu massiven Völkerverlusten geführt hat. Und da haben wir bei Melifera eben eine ökologische Behandlungsweise erforscht und weiterentwickelt. Also die gab es schon, aber wir haben eben gezeigt, wie kann das funktionieren, wie kann das gehen. Und mittlerweile ist diese Behandlung mit Oxalsäure international verbreitet und viele Imker wenden sie an. Genau. Den Gründern vom Verein war sehr schnell klar, dass die herkömmlichen Formen der Imkerei eben überdacht werden müssen, um auch langfristig die Gesundheit der Bienen zu stärken. Und an diesem Punkt arbeiten wir immer wieder. Wird immer wieder geforscht, wie können wir Bienen halten, dass es ihnen möglichst gut geht und wir aber vielleicht doch etwas Honig bekommen. Zum Beispiel aktuelles Projekt von unserem Imkermeister Norbert Tilsnau. Der hat kleine isolierte Beuten, sehr gut isolierte Beuten mit 45 Litern erstellen lassen, auch von einem Imker von uns, der handwerklich sehr geschickt ist. Und der möchte nun eben wissen, wie entwickeln sich das denn die Schwärme, wenn sie nur sehr begrenzten Platz haben, aber trotzdem in Ränchen sind. Und da haben jetzt diesen Frühjahr die ersten Schwärme eingezogen und wir sind gespannt, was sich daraus entwickelt. Genau.
Okay, und Sie machen da auch Naturwabenbau in der Fischermühle. Mhm. Das ist ja auch was man aus dem Gespräch immer wieder mitkriegt. Da ist es unter Imkern vielleicht so ein leicht, einfach gesagt, so ein bisschen für und wider. Wie Sie auch vorhin schon erzählt haben, Naturwabenbau im Endeffekt ist ja auch, die bauen sich ihre Waben, wie sie wollen. Das kann man dann vielleicht nicht im rechteckigen Modus raus und wieder reinstecken, einfach zum Honigernten. Wie sind denn da so die Unterschiede und Vor- und Nachteile einfach beim Naturwabenbau?
Also es ist so, dass alle unsere Bienen ihre Waben selbst bauen dürfen. Mhm. Allerdings, es gibt verschiedene Formen davon. Also teilweise wird ein Anfangsstreifen gesetzt, dass eben man doch leichter handeln kann. Und eben die Bienen bauen dann unten dran ihre Waben dann selbst aus. Das ist auch ein ganz tolles Schauspiel, das anzuschauen, welche Wunderwerke die wirklich erstellen. Es gibt andere Bienenwohnungen, wie zum Beispiel die Bienenkiste, wo die Bienen komplett ihre Waben selbst bauen dürfen. Oder eben auch einen Hängekorb. Da ist es natürlich dann schwieriger, Honig zu ernten, wenn man das möchte. Also das ist dann nicht ganz so einfach, wenn man nicht einfach die Ränchen rausnehmen kann, sondern eben vielleicht die Waben, wenn man überhaupt Honig ernten möchte, rausschneiden muss. Und so muss man halt jeder selber abwägen, wie er arbeiten möchte und was auch sein Ziel ist oder die Bienen ganz natürlich halten möchte und überhaupt nicht eingreifen oder ob er schon Honig gewinnen möchte. Das muss jeder für sich entscheiden und dementsprechend sich auch in die Beutenform, die Betriebsweise aussuchen. Genau.
Ja. Genau, wenn ich mir jetzt überlege, natürlich, es gibt da einfach kommerzielle Imker, denen ist teilweise natürlich dann die Biene erstmal relativ egal und es geht hauptsächlich um möglichst viel Honig. Kann man bei solchen Leuten oder so eine Einstellung auch mit Naturwabenbau trotzdem oder der natürlichen Haltung, wesensgemäßen Haltung, irgendwie argumentieren oder ist es tatsächlich wie jetzt auch in der meinetwegen Fleischindustrie, wenn ich einfach nur Ertrag will, dann muss ich das halt zusammenfärchen und das Tier ist egal? Oder gibt es da tatsächlich Zwischenstufen?
Genau, also wir haben festgestellt, dass es wirklich so ist, dass den Imkern allen eigentlich ihre Bienen im Herzen liegen und dass es eine große Offenheit auch gibt, das eben umzustellen oder eben in kleine Dinge, kleine Drehschrauben zu stellen. Und wir bekommen immer wieder Anfragen, was kann ich tun? Und wie kann ich das auch vereinbaren mit meiner Imkerei? Und wir erleben da wirklich eine große Offenheit, gerade in den letzten Jahren. Und sind da auch sehr, sehr froh drüber. Und natürlich kann man auch kleine Sachen, also klar, unsere Imkerei an der Fischermühle produziert auch Honig, den wir verkaufen. Und da müssen wir auch, da wird auch anders gearbeitet, wie zum Beispiel in den Besuchsvölkern. Und ja, es gibt da Möglichkeiten, da kann man gerne auch mal so uns auf der Homepage gucken. Wir haben auch immer wieder Beratungen von Umstellern, sagen wir immer, oder sukzessive Leute, die sagen, ich nehme diesen einen Punkt, den mache ich jetzt bei mir nicht mehr, oder den mache ich jetzt, genau.
Also jemand, der jetzt, sag ich mal, also ein ganz konventioneller Imker meinetwegen, der jetzt irgendwie mal was davon gehört hat, es gäbe da andere Varianten, der kann erstmal auf die Homepage bei Ihnen, kann sich dann auch melden, weiter informieren lassen und so Schritt für Schritt einfach tiefer in diese Möglichkeiten eintauchen.
Also, ja, genau. Also wir haben auch wirklich viele langjährige Imker bei unseren Imkerkursen, die sagen, ich schaue mir das mal an, ganz wertfrei, was machen die da? Und wenn es das für mich ist, dann vertiefe ich das und ich höre mir das einfach mal an, was die da sagen. Und wir haben wirklich sehr viele, ja, auch erfahrene Imker und in den eigentlichen Anfängerkursen. Genau.
Ja. Okay. Ich würde nochmal zur Liebhaberei so ein bisschen rübergehen. Also ein Thema, das mich auch persönlich interessiert. Also ich habe auch einen Garten hier, einen größeren, plant auch schon länger irgendwie ein bisschen Bienen anzusiedeln. Also Wildbienen gibt es genug, also gut, genug ist vielleicht übertrieben, aber so die Waldbienenhandlung finde ich da super interessant. Also kurz gesagt, tatsächlich Bienen in alten Bäumen oder in Asthöhlen ansiedeln. Wie kann man sich das da vorstellen und was macht da Mellifera in der Richtung?
Genau. Also diese Waldbienenhaltung, im Fachjargon nennt man das Waldnerei, die gibt es eigentlich schon seit Jahrhunderten. Also bei uns aber fast vergessen, weil eben sie nicht so praktikabel ist.
Ist so ein bisschen die Zwischenstufe, oder? Zwischen ganz natürlich lebt die Biene noch wild und dem Kasten von heute. Oder also jetzt historisch auch.
Genau. Also unser Imkermeister Norbert Töblau, der hat sich sehr intensiv damit beschäftigt und auch rund um die Fischermühle eben in mehreren Bäumen Bienenvölker angesiedelt. Und der Gedanke dahinter ist, dass eben der Baum der natürliche Lebensraum der Biene ist. Da, wo eben früher die Bienen, wo die Bienen herkommen, einfach ihre natürliche Lebensumgebung. Allerdings ist eben diese Bienenhaltung in den Bäumen nicht ganz einfach. Also man kann sie nicht einfach reinsetzen und dann nichts mehr machen. Das hat bei uns einfach gezeigt, dass das nicht funktioniert. Hauptsächlich daher, dass die Honigbienendichte heutzutage sehr hoch ist und eben auch das Besuch von anderen Völkern gibt und auch die Varroamilbe reinkommt in die Völker und man die auch behandeln muss Und eine Behandlung ist da sehr schwierig in den Bäumen. Klar, erstmal, weil es 5-6 Meter hoch ist und B, weil man einfach nicht so gut rankommt. Es gibt hinten so eine Öffnung, die man aufmachen kann, die mit Draht und Zweigen verschlossen ist. Und dann sieht man auch die Samen und das Bienenvolk. Aber die Behandlung ist sehr, sehr schwierig und ja, also man braucht sehr viel Erfahrung und unser Imkermeister macht es wirklich toll und das ist eher was für Spezialisten, weil sonst ja, sterben die Völker.
Okay, also einfach, die sind schon so auf den Menschen runtergezüchtet auch und dann die Varroamilbe, die ja noch zusätzlich dazukommt.
Genau. Ja. Dazu kommt eigentlich, dass also auch diese Idee, dass man Bienenvölker wild wieder ansiedelt in Europa, die ist wirklich toll, aber es ist halt ein bisschen schwierig mit unseren Voraussetzungen, die hier herrschen. Also sehr, sehr wenig alte, wirklich alte Bäume bei uns in den Wäldern. Die werden eigentlich, bevor sie richtig alt sind und wertvoll für Insekten und eben für Bienen, da brauchen sie große Höhlen, werden sie eigentlich vorher gefällt. Und die Wälder sehen auch heute einfach anders aus. Es gibt nicht so viel lichte Mischwälder, sondern mit alten Bäumen, sondern hauptsächlich Lichtpflanzen in Monokulturen. Und das ist kein Baum, so eine lange Fichte ist kein Baum, wo ein Volk leben kann. Und deswegen sind auch die Voraussetzungen einfach schwierig. Und dann müsste sich die Umgebung, also die, ja, unsere Umwelt, unsere Wälder müssten sich ändern, um das möglich zu machen. Ja.
Also wir haben quasi wirklich schon so die Wälder, also die Landschaft jetzt auf Deutschland reduziert, so umgestaltet, dass die Biene sich von alleine da gar nicht mehr, die hat keine Möglichkeiten mehr, sich wirklich anzusiedeln.
Genau, unsere Wälder in Deutschland sind zum allergrößten Teil ja, Nutzflächen, Kulturflächen, die zur Holzernte genutzt werden, wo eben die Leute gar kein Interesse haben, dass da ein Baum 150 Jahre steht oder noch länger. Genau, es gibt nur sehr, sehr wenig. Und erst ab dann können eben so große Höhlen entstehen, auch so häufiger, dass diese Höhlen entstehen, dass überhaupt die Bienen da mit Leider haben. Genau. Mhm. Ja. Die es jetzt gibt, also es gibt ein paar wildlebende Bienenvölker, das sind aber meistens ausgebüxte Schwärme und häufig überleben die den Winter leider nicht. Genau.
Wenn man sich überlegt, also wenn jetzt ein Schwarm, der haut einfach mal ab, denkt sich, okay, ich suche mir jetzt was Neues. Würde der tendenziell sogar eher in der Stadt mittlerweile was finden, als jetzt auf dem Land draußen, wo ja tatsächlich wenig Natürliches noch ist? Also, weiß ich, alte Abbruchhäuser oder weiß ja nicht, was da jetzt gibt.
Mhm. Also, es gibt tatsächlich Untersuchungen von dem Bienenforscher Felix, dass sich Bienen eben auch in Städten neue Behausungen gesucht haben. Also er hat da mal eine Studie gemacht und dann kamen die Bienen zurück mit eben gerade so ja, Abbruchmaterial auf ihrem Körper und dass sich die Bienen auch in den Häusern, in den Wiesen zurechtfinden. Aber die Frage ist halt, ob sie da wirklich auch überleben. Genau, sinnvoller ist es eigentlich, in den Städten zu sagen, also es gibt Bienenhaltung in Städten, die auch recht gut funktionieren kann, weil Städte oft ein sehr vielfältiges Blühangebot haben, durch Gärten, durch Balkone, durch Parks, durch Friedhöfe und sogar manchmal, oder in vielen Fällen sogar abwechslungsreicher sind als Monokulturen auf dem Land. Genau, also das gibt schon Bienenhaltung, gibt es in vielen, vielen Städten auch. Ja, zum Beispiel.
Genau, überhaupt so Städte und Städter, also klar, man kann sich natürlich eine Blume auf den Balkon stellen, das ist ja nicht verkehrt, aber Sie haben da bei Mellifera auch einen 10-Punkte-Plan, jetzt vielleicht nicht nur auf Städte grundsätzlich reduziert, aber so allgemein, was man als interessierte Hörerinnen und Hörer jetzt zum Beispiel tun kann, um die Biene zu schützen, um da Gutes zu tun. Wie schaut denn dieser 10-Punkte-Plan aus?
Genau. Also es ist so, dass man sich wirklich genau überlegen sollte, ob man Bienen auf den Balkon stellt, weil es doch Arbeit macht und auch man ein Wissen haben muss. Also man kann nicht einfach oder wir raten davon ab, einfach Bienen sich irgendwo zu kaufen oder zu organisieren und ohne Vorerfahrung sie einfach aufzustellen. Wir sagen, man kann so viel für Bienen tun und sollte auf jeden Fall genau überlegen, ob man Bienen halten möchte und auch sich davor informieren, Kurse machen, sich Imkerpaten suchen. Genau, also sich informieren. Aber es gibt ganz viele Sachen, die jeder Mensch selber machen kann, und zwar nur für Honigbienen, sondern für alle Bienen, für Wildbienen, für alle anderen gestorbenen Insekten. Und ja, der 10-Punkte-Plan. Genau. Also erstmal ist es wichtig, oder sagen wir, Honig aus der Region zu wählen. 80% unserer Honige kommen aus anderen Ländern, sind Importhonige, oft auch aus Nicht-EU-Ländern, viel sogar aus China. Und da ist einfach der Einsatz von Antibiotika und auch Pestiziden erlaubt, die bei uns in Deutschland verboten sind. Und es kommt eben auch im Honig mit. Deswegen sagen wir, am besten Honig aus der Region kaufen, von einem Imker, den man vielleicht sogar kennt. Genau, und damit eben die regionalen Honige und Imker auch zu unterstützen. Was wir auch sagen, jeder Konsum kann Bienen helfen, das wäre bei Punkt 2. Und zwar sagen wir, kaufen sie mehr Bio-Lebensmittel und essen sie weniger Fleisch, weil Insekten fühlen sich einfach auf Biowürfen oder in der Umgebung von Biowürfen viel wohler als auf Äckern von konventionellen Bauern. Wird weniger gespritzt und darunter leiden nicht nur die Honigbienen, sondern auch viele Wildbienen. Deswegen sollte man auch schon drauf gucken, was kaufe ich eigentlich für Lebensmittel und unterstütze dann, was für Anbaumethoden unterstütze ich damit auch indirekt. Und möchte ich das? Das kann jeder machen, egal ob er in der Stadt, auf dem Land wohnt, wie auch immer. Wichtig ist, dass man auch nicht nur bio, sondern auch vielleicht regional, auf dem Bauernmarkt, im Hofladen oder direkte Vermarktungsmöglichkeiten nutzen, eben um auch die Luftverschmutzung durch den Transportweg einzuschränken. Genau, das kann jeder machen und damit hilft er nicht nur unseren Bienen, sondern auch sonst unserer Umwelt, genau.
Und letztlich auch sich selbst, das ist ja dann noch eine gesündere Nahrung.
Genau. Und letztlich auch sich selbst, genau. Dann sagen wir, als dritter Punkt eigentlich, Fragen. Also wirklich sich erkundigen, wo kommt eigentlich das Essen her und sich auch betrauen, zum Beispiel in der Mensa, in der Kantine oder in Restaurants zu fragen, wo wurde eigentlich das Lebensmittel produziert? Und warum nutzt ihr nicht zum Beispiel den Spargel bei uns aus der Region? Oder warum habt ihr im Winter lauter Tomatengerichte drauf? Also das würde ich auch mal so hinterfragen, dass eben auch bei dem Gegenüber ankommt, dass man sich dafür interessiert.
Ja. Na gut, dann wird wahrscheinlich als Antwort auch, genau, auch öfters mal einfach Geld kommen, weil ich sag mal, die billige Tomate aus der Dose ist dann halt leider doch meistens eben auch, wie ich schon sagt, billiger zu kriegen als jetzt eine Biotomate.
Ja, also wir sagen da immer, also oder ich bin auch persönlich einfach der Meinung, dass diese Mehrkosten sich auch lohnen, weil Lebensmittel sind Mittel zum Leben und dann sollte man lieber an anderer Stelle sparen und vielleicht weniger Fleisch, Fertigprodukte und eben Zuckerwaren zu sich nehmen. Und eben bewusster sich ernähren und vielleicht auch nur das kaufen, was man wirklich braucht und so weniger wegzuschmeißen. Und ich glaube, dann kommt man ungefähr auch das Gleiche raus.
Genau. Okay.
Ja. Wichtig ist uns auch, das ist unser vierter Punkt, eben dass Privatleute auf Insektiziden in Haus und Garten verzichten. Weil es ist doch immer noch unglaublich, wie viele Leute in ihrem Garten Unkraut- und Schädlingsbekämpfungsmittel ausbringen und was es da alles im Baumarkt zu kaufen gibt oder im Gartencenter. Und da sagen wir einfach, überdenkt, ob das wirklich notwendig sein muss oder ob ihr nicht vielleicht mit einer schlauen Anbaumethode, also zum Beispiel mit verschiedenen, welche Pflanzen setzt ihr nebeneinander und so weiter, können wir Nützlinge einsetzen, ja, dass wir da andere Methoden findet und nicht zur chemischen Keule greifen müssen. Genau, weil der Verbrauch ist tatsächlich relativ hoch im Haus und also Hausgärten quasi.
Da kommt, schließt sich auch die Brücke wieder so ein bisschen zu dem Fragen, wo kommt das her? Also jetzt nicht die Nahrung, sondern in dem Fall tatsächlich hört man ja immer wieder, dass auch Baumärkte irgendwelche Mittel anbieten, ökologisch, insektenfreundlich, Unkraut vernichten und dann stimmt es gar nicht, wenn man genauer drauf schaut.
Ja. Genau, also das beste Mittel ist kein Mittel. Genau. Der fünfte Punkt wäre, insektenfreundliche Pflanzen zu vermehren oder die im Garten, auf der Fensterbank, auf dem Balkon zu haben. Wirklich auch nicht diese hochgezüchteten Pflanzen, die eben gefüllte Blüten haben, sondern Pflanzen, die eben auch für Insekten geeignet sind. Was auch jeder machen kann, ganz beliebt, sind Nistmöglichkeiten für Insekten. So als Zahl mal zu nennen, 300 der heimischen 560 Wildbienenarten stehen auf der roten Liste. Also da ist es wirklich so, dass man das Schöne ist, wenn man denen unter die Arme greift. Und da kommt aber auch darauf an, dass diese Nistmöglichkeit, diese sogenannten Wildbienenhotels, dass die auch wirklich den Anforderungen entsprechen. Und da kann man auch viel falsch machen. Da am besten sich gut informieren, bevor man da was selber baut oder einkauft irgendwo. Lieber vorher sich kurz informieren.
Ist da, genau. Also ich sag mal so, wenn ich jetzt eine schlechte Nisthilfe baue und die wird nicht angenommen, okay, schade, aber erstmal keinen Schaden, sondern nur fehlender Nutzen. Aber ist durchaus möglich, dass man eine Nisthilfe auch so kauft oder baut, dass die tatsächlich dann Schaden anrichtet, also was ich mit Chemie eingespritztes Holz oder?
Ja, oder eben, dass die Bohrlöcher sehr grob sind und die Flügel der Insekten verletzt werden. Genau, deswegen sollte man da schon drauf gucken, wie man das baut. Und da gibt es aber mittlerweile auch im Internet wirklich tolle Seiten, wo man da schauen kann, dass es wirklich insektenfreundliche oder ja für Bienen überhaupt geeignete Nistmöglichkeiten gibt. Und viele Wildbienen nisten übrigens auch im Boden, also sprich in offenen, sandigen Flecken. Daher ist auch schön, wenn man einen Garten hat und Platz dafür, dass es vielleicht auch dafür eine Fläche gibt, wo man für Wildbienen frei hält. Genau. Hm. Ja.
Genau, einfach ein bisschen
Punkt in den... Punkt 7 wäre eben die Möglichkeit, wo wir schon drüber gesprochen haben. Man kann einen Imkerkurs machen, aber wir raten wirklich nur dazu, wenn man auch wirklich, wenn man die Möglichkeit hat und sich auch davor gut zu informieren. Punkt 8, ist für jedermann eine gute Möglichkeit, sich zu engagieren, eine Bienenpatenschaft abzuschließen. Und das geht auch bei uns. Man kann also ein Bienenvolk symbolisch adoptieren. Man bekommt dann ein Glas Honig und damit unterstützen wir eben auch unsere Arbeit, unsere Vereinsarbeit, unsere Forschungsarbeit. Und da gibt es bei uns auch auf der Seite Infos dazu, ist auch ein wunderbares Geschenk. Zum Geburtstag oder wie eine Hochzeit oder so.
Und man kann sich dann immer wieder Infos holen, wie geht's meinem Volk?
Genau. Wir haben eine Vereinszeitschrift und da wird auch darüber informiert. Man kann auch an der Fischermühle bei uns vorbeikommen und mal gucken, wo leben da die Bienen. Das ist öffentlich zugänglich. Da gibt es einen Lehrbienenbad und da kann man mal gucken. Genau. Dann Punkt 9, unterschreibe Petitionen und werde aktiv. Also auch politisch, dass man sich wirklich einbringt und zum Beispiel an Demos teilnimmt, zum Beispiel an der Wir haben Fachdemo in Berlin oder Tübingen, die immer im Januar statt. Aber eben auch Unterschriften leistet und sich eben auch politisch einbringt. Genau. Die zehnte und letzte Möglichkeit, sagen wir, ihr könnt einfach auch unsere Arbeit unterstützen, dass wir unsere Arbeit weitermachen können, zum Wohle der Bienen und zum Wohle der verstorbenen Insekten. Und ja, unterstützen uns mit einer Mitgliedschaft, mit einer Spende, genau, und da freuen wir uns immer drüber. Genau, das waren die 10 Punkte. Den gibt es übrigens auch bei uns auf der Internetseite zum Anschauen oder eben als Flyer kann man sich den auch kostenlos bestellen und kann den auch bei sich zum Beispiel zu Hause auslegen oder verteilen. Die Idee dazu kam von der Regionalgruppe Berlin. Dort haben wir auch ja, eine sehr aktive Gruppe. Genau.
Okay. Das ist ja eh interessant, weil bei Meliferia ja sehr viel Öffentlichkeitsarbeit, also jetzt auch in den Schulen zum Beispiel, die Mühle, man kann da hinkommen. Dann gibt es noch was, nämlich das Bündnis zum Schutz der Bienen. Was passiert denn da so?
Genau. Also es ist so, dass wir eben und wir möchten den Bienen und ihren wilden Verwandten neben der Stimme gehen und machen da immer wieder auf ihre Situation aufmerksam und zeigen eben auch gerade mit diesem 10-Punkte-Plan auf, was kann eigentlich jeder dafür tun. Genau, das ist unser Anliegen, dass wir, geben wir unsere, oder ja, sind im Internet aktiv, in den Zeitungen aktiv, aber auch auf Veranstaltungen. Und was allerdings natürlich bedarf auch einer politischen Weichenstellung für das Thema, also da muss sich unserer Meinung nach ganz viel noch entwickeln und verändern für die Bienen. Und diese politische Arbeit, dafür macht es die Aurelia-Stiftung in Berlin stark. Die hat unser Gründer Thomas Badetzky ins Leben gerufen. Und die sind direkt vor Ort an der Politik und bringen sich da ein und reichen auch Klagen ein und sprechen vor dem Bundestag und so weiter. Genau. Also, das steckt hinter dem Bündnis. Wir haben aber noch was Interessantes. Vielleicht, wenn ihr euch dafür interessiert, und zwar unser Netzwerk Blühende Landschaft.
Genau, das wäre die nächste Frage gewesen.
Genau. Ja, also wie ich schon angesprochen habe, endet für uns der Schutz der Bienen nicht am Flugloch. Es ist für uns ein großes Anliegen, die Landschaft bunt und blühende zu machen, um eben den Bienen und allen anderen bestäubenden Insekten mehr Nahrung und Lebensraum zu bieten. Und daher wurde im Jahr 2003 unsere Initiative Netzwerk Blühende Landschaft gegründet. Und die Mitarbeiter legen gemeinsam mit Landwirten, Kommunen, Privatpersonen Blühflächen an, langfristige Blühflächen, und beraten die auch, was sie tun können, dass es bei ihnen ja blüht. Und da entstehen jetzt wunderbare Projekte, die allerdings auch Geld kosten. Und dafür kann man zum Beispiel eine Blühpatenschaft abschließen, um das zu unterstützen und eben so eine Fläche durch sein Geld anlegen lassen. Genau. Also es sind wirklich tolle Projekte. Wir haben da auch eine Karte auf unserer Internetseite, wo man sehen kann, wo überall die Blühflächen sind. Und man kann dann auch eine Blühfläche besuchen. Die sind frei zugänglich, es gibt auch Führungen und das ist echt ein tolle Projekte, auch um eben dazu zu sensibilisieren. Und wichtig ist uns, dass es wirklich gemeinsam mit den Landwirten und eben den Kommunen funktioniert und dass es nicht ein Gegeneinander ist, sondern eben ein gemeinsames, wie kann das funktionieren. Genau, das ist uns wirklich wichtig.
Genau, da wäre jetzt mal die Frage, so ganz einfach mal an einem Beispiel, hat jemand jetzt meinetwegen 5000 Quadratmeter schön gelegenen Acker, will da jetzt eine Streuobstwiese draus machen und will Wert drauf legen, dass das halt meinetwegen auch alte Baumsorten sind, dass das vor allem halt auch ökologisch sinnig ist und ist aber Laie. Kann so jemand ganz konkret sagen, okay, ich wende mich jetzt an Malifera, sag hier, das sind jetzt die Voraussetzungen, die ich mitbringe. Ich bräuchte ein bisschen Unterstützung, was kann man tun, ein bisschen Info oder vielleicht sogar Kooperation mit einer Fläche, die man dann bereitstellt. Gibt es da Möglichkeiten?
Genau, also wir sind jetzt keine ausgewiesenen Streuobstwiesenexperten, sondern eher Blühflächenexperten. Sprich, wenn jemand sagt, ich möchte zum Beispiel einen Ackerrandstreifen machen, ich möchte einen bewussten Teil meiner Fläche in Blühflächen verwandeln, da helfen wir sehr, sehr gerne und geraten, welches Saatgut man verwendet, was will man erreichen. Auch, es gibt auch bei uns Projekte, die eben ja, Pflanzen, Blühpflanzen bevorzugen, die an den jeweiligen angebauten Acker oder an die jeweilige Pflanze, die dort auf dem Acker angebaut wird, angepasst ist. Also sprich, dass zum Beispiel, wenn dort Kohl angepflanzt wird, dass es diese Nützlinge, die zum Beispiel die Kohlfliege vertilgen, dass sie besonders dort Nahrung in den Blühpflanzen finden und es eben eine gute Kombination gibt und man so vielleicht sogar auf dem Acker dann weniger nutzen muss. Genau, also das ist sowas, da beraten wir sehr gerne und da haben wir auch sehr gute Experten, die da sich echt gut auskennen und das mit Leidenschaft machen. Genau.
Okay, also ist man auf jeden Fall willkommen, wenn man auch gerade sagt, ich habe die Expertise nicht, aber habe die Möglichkeiten und würde da gern mehr zu wissen.
Genau, da gibt es Tipps und Tricks auf blühende-landschaft.de. Das ist die Seite unserer Initiative. Also wir sind der Trägerverein und die Initiative Netz der blühende Landschaft, da finden wir auf der Seite blühende-landschaft.de auch richtig viel dazu.
Ja, das ist natürlich so die Sache. Ich meine, das sind ja jetzt keine Institution mit 20.000 Mitarbeitern, sondern wie das in unserer Welt ja leider meistens so ist, sind die nützlicheren auch meistens die kleineren Institutionen. Und also klingt bisher alles sehr interessant, sehr gut engagiert, was sie da machen, aber sicherlich gibt es ja auch noch eine Seite, wo sie sagen so, da könnte auch Mellifera noch eine Unterstützung brauchen, sei es medial durch Aufmerksamkeit, sei es durch konkrete Fachexpertise oder sonst irgendwas. Gibt es irgendwas, wo wir sagen, okay, hier gerne melden, es könnte noch mehr werden, es ist noch Luft nach oben.
Ja, also wir sind tatsächlich keine große Firma, sondern wir sind ein Verein. Unsere ganzen Regionalgruppen, die sind alles Ehrenamtliche, die sich da engagieren und die da wirklich wertvolle Arbeit leisten. Da kann jeder selbst auch sich engagieren vor Ort. Muss man nicht unbedingt nach Rosenfeld reisen, wenn man da weiter wegkommt, herkommt. Aber da kann sich wirklich jeder auch in den Regionalgruppen vor Ort engagieren. Und ja, also wir freuen uns immer über Hilfe, sei es über Freiwilligenhilfe, das ist dann eher in den Regionalgruppen, aber auch eben über finanzielle Hilfen, weil wir komplett von Spenden und eben Stiftungsgeldern leben und keine GmbH oder sonst irgendwas sind, sondern eben ein eingetragener Verein. Und ja, wir hoffen, dass wir da weiterarbeiten können und ja, wird noch alles daran, weil es wirklich am Herzen liegt, zu Bienen und verstorbene Insekten und ihr Lebensraum, genau.
Aber jetzt aktuell geht es Mellifera gut. Man kann tun, was man möchte und die Sachen gehen weiter. Ja, von meiner Seite wäre es das grob. Also wenn Sie noch irgendwas haben, wo Sie sagen, okay, das wäre Ihnen wichtig, würden Sie gerne jetzt noch unterbringen, wäre jetzt die Möglichkeit?
Nö, ich glaube, von mir war es das auch. Also ich habe jetzt ja ganz viel erzählt und ja, ich glaube, jeder hat so ein bisschen einen Überblick, was wir so machen und ja, auf unserer Internetseite gibt es da auch ganz viel noch und sonst einfach anrufen, Mail schreiben, Kontaktdaten gibt es auch im Internet oder einfach mail@mellifera.de und ja, wir freuen uns über alle Anfragen. Ja.
Genau. Ja, Frau Janne-Andrea, dann danke ich Ihnen herzlich fürs Interview und ja, wünsche Ihnen und Mellifera alles Gute.
Vielen lieben Dank und gesungene Grüße an alle.